NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio begrüßt sie Claudia Benoit. Guten Abend und willkommen im Echo des Tages mit diesen Themen im Überblick. Folgen der NSU-Affäre. Bundestag verabschiedet Verfassungsreform. Verfassungsschutzreform, pardon. Dazu heute auch der Kommentar. NSA-Spionageaffäre. Nach WikiLeaks-Enthüllungen fordern Abgeordnete Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts. Wir berichten über die Stimmung in Griechenland vor dem Referendum und informieren Sie über den Terror in Syrien. Islamistische Rebellen wollen Aleppo einnehmen. Aber auch der Terror in Nigeria wird uns beschäftigen. Bei Anschlägen kamen dort 150 Menschen ums Leben. 4 Wochen Poststreik, die Tarifverhandlungen gehen weiter und der Bundestag hat jetzt Sommerpause und ging es heute etwas lockerer an. Das Ermittlungsdesaster im Fall der rechten Terrorzelle NSU war der Anlass, die Arbeit der Verfassungsschützer in Bund und Ländern zu reformieren. Jahrelang waren die Sicherheitsbehörden dem NSU nicht auf die Spur gekommen. 10 Morde werden der Terrorzelle zur Last gelegt. Jetzt soll vor allem das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr Befugnisse bekommen, um notfalls auch in den Ländern operativ eingreifen zu können. Der Einsatz von V-Leuten wird nun überhaupt zum ersten Mal gesetzlich geregelt. Die Regierungskoalition im Bundestag hat das Gesetz heute verabschiedet. Die Opposition kritisiert es als völlig unzureichend und falsch. Aus Berlin Dietmar Riemer.
Die Ausgangslage, die zum heutigen Gesetz führte, war so.
Die Aufdeckung der NSU-Verbrechen vor 3,5 Jahren war der Beginn eines umfassenden Reformprozesses der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern,
sagt Innenminister Thomas de Maizière. Und dieser Reformprozess ist noch nicht beendet, bedarf gesetzlicher Regelungen, denn die Zusammenarbeit zwischen den Sicherheitsbehörden war so mangelhaft, dass sie nun sozusagen verordnet werden musste. Die SPD-Abgeordnete Högel, Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss, zieht eine ganz bittere Bilanz.
Ich gehe so weit zu sagen, die rechtsextremen Terroristen haben sich den Föderalismus zu Nutzen gemacht. Sie haben genau das ausgenutzt, die Schwäche in der Zusammenarbeit. Das ist ein Kardinalfehler, den wir herausgearbeitet haben.
Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Zusammenarbeit zwischen den Landesämtern für Verfassungsschutz und dem Bundesamt in Einzelfällen vorgeschrieben wird. Zwischen den Länderpolizeien und der Bundespolizei ist der Geist der guten Zusammenarbeit lange Tradition schon, sagt der Bundesinnenminister. Aber
diesen guten Geist der Zusammenarbeit gibt es bei den Verfassungsschutzbehörden so noch nicht.
Deshalb wird die Bundeskompetenz unter anderem auch gestärkt. Es wird etwas mehr Zentralismus kommen.
Und deswegen stärken wir mit diesem Gesetz den Verfassungsschutz. Und das ist genau der richtige Ansatz und die richtige Konsequenz aus dem Versagen, das wir bei NSU aufgedeckt haben.
Bei der Reform des Verfassungsschutzes in Deutschland wird nun zum ersten Mal auch der Einsatz von V-Leuten geregelt. Was früher eher nach Gusto entschieden wurde, bekommt nun Vorschriften.
Wir regeln die Auswahl, wir regeln den Einsatz, wir regeln die Vergütung und wir regeln die weiteren Rahmenbedingungen für Vertrauensleute. Und wir regeln auch die Befugnisse für verdeckte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Das reicht der Opposition nicht. Hans-Christian Ströbele von den Grünen lehnt V-Leute prinzipiell ab.
V-Leute im rechtsextremen Bereich bleiben Rechtsextreme. Rassisten, Neonazis bleiben Rassisten und Neonazis. Was sie nie getan haben, in keinem einzigen Fall getan haben, klar ihre Informationen über Kameraden freigegeben haben, dass die hätten erwischt werden können.
Bundesinnenminister de Maizière bleibt dabei. Man braucht sie, die V-Leute, aber nicht bedenkenlos.
Die Nutzung von V-Leuten aus der extremistischen Szene ist und bleibt ein politisch sensibles Einsatzmittel. Niemand tut das gerne. Niemand arbeitet mit diesen Menschen gerne zusammen, die meistens irgendwie so sind, dass man mit ihnen im normalen Leben nicht zusammenarbeiten würde. Für den Nachrichtendienst bleiben V-Leute aber ein unverzichtbares Einsatzmittel.
Für die Linkspartei ist das Thema Verfassungsschutzreform schnell erledigt, sagt deren Abgeordnete Petra Pau. Denn
wir sind der festen Überzeugung, Geheimdienste sind Fremdkörper in einer Demokratie. Zudem unkontrollierbar und mithin eben auch nicht reformierbar. Und deshalb fordert die Linke, den Verfassungsschutz als Geheimdienst aufzulösen, übrigens in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz.
Der Bundestag verabschiedete erwartungsgemäß das Gesetz mit Mehrheit. Das Gleiche wird auch vom Bundesrat zu erwarten sein.
Stärkere Zusammenarbeit unter den Verfassungsschutzbehörden, neue Regeln und Grenzen für V-Leute. Reichen diese neuen Regelungen und wie sind sie zu bewerten? Der Kommentar von Dirk Müller.
Geheimdienste müssen immer damit leben, dass man ihnen mit Argwohn begegnet. Die entscheidende Frage an dieses Reformgesetz also lautet: Sorgt es dafür, dass die Skepsis abnimmt und dass sich so etwas wie das NSU-Desaster nicht wiederholt? Man würde das ja gerne glauben, auch weil wir bei allen Zweifeln Behörden brauchen, mit denen wir uns gegen Angriffe auf unsere Demokratie und unsere Freiheit wehren können. Aber dieses Gesetz nimmt diese Bedenken nicht. Zu viel ist schiefgelaufen in den vergangenen Jahren. Der Verfassungsschutz und zahlreiche Politiker waren über Jahre auf dem rechten Auge blind. Wer sich den dicken Bericht des Bundestagsuntersuchungsausschusses dazu nochmal ansieht, dem gefriert das Blut in den Adern. Dort ist festgehalten, was Politiker und Behörden serienweise und anhaltend an schweren Fehlern begangen haben. Zum Beispiel beim Einsatz von V-Leuten. Das muss man sich schließlich immer vor Augen halten. Dabei geht es um Extremisten, zum Teil verurteilte Verbrecher, denen der Staat Geld in die Taschen schiebt, in der Hoffnung, irgendwelche Informationen aus der Szene zu bekommen. Taugen die immer was? Nein. Sind sie unerlässlich? In vielen Fällen bestimmt. Verhindert das Gesetz nun, dass auch Schwerverbrecher angeworben und finanziert werden? Nein. Der Einsatz solcher obskuren Figuren wird jetzt zwar endlich überhaupt erstmals per Gesetz geregelt, und das ist ansatzweise auch gut so, aber das Fischen im Trüben geht munter weiter. Neu geregelt wird auch der Informationsaustausch zwischen einzelnen Behörden. Auch das ist im Grundsatz sicher richtig. Im Detail aber formuliert auch die Bundesdatenschutzbeauftragte schwerste Bedenken. Andrea Vosshoff, wohlgemerkt eine CDU-Politikerin, geht das Gesetz viel zu weit. Sie sieht erhebliche verfassungsrechtliche Risiken. Und was macht Bundesinnenminister de Maizière heute im Bundestag mit dieser Kritik? Er wischt sie einfach vom Tisch, hält die Einwände für unbegründet und fertig. Also wieder mal ein Gesetz, das als alternativlos dargestellt wird. Nein, so wächst das Vertrauen in unseren Verfassungsschutz nicht. Und noch etwas. So ein Gesetz muss in die Tat umgesetzt werden. Wenn also die Behörden und die, die dort arbeiten, nicht dahinter stehen, hilft der schönste Text im Bundesgesetzblatt wenig. Bundesinnenminister de Maizière hat noch bei der ersten Lesung im Bundestag selbst darauf hingewiesen. An dieser Stelle gibt es, trotz aller Anstrengungen, noch einigen Nachholbedarf bei unseren Verfassungsschützern.
Dirk Müller kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Wie teuer wird der Rückbau der deutschen Atomkraftwerke sein? Wer trägt sämtliche Kosten und wohin überhaupt mit dem Atommüll? Offene Fragen, die Bundeswirtschaftsminister Gabriel heute in Teilen beantwortete vor der sogenannten Endlager-Suchkommission. Für den Rückbau sollen allein die Stromkonzerne E.ON, RWE, Vattenfall und NBW aufkommen. Hier gelte das Verursacherprinzip, so Gabriel, der jetzt möglichst schnell an die dafür vorgesehenen Rückstellungskassen der AKW-Betreiber will. Aus Berlin Christoph Prössel.
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel schlug eine angespannte Skepsis entgegen, als er sich den Fragen in der Kommission Lagerung hochradioaktiver Abfallstoffe stellte. In diesem Gremium des Bundestages sitzen Abgeordnete, Wissenschaftler, Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Landespolitiker, um Vorschläge zusammenzutragen, auf welcher Basis über ein Endlager entschieden werden könnte. Und zwei Tage nach einem Koalitionsgipfel, bei dem Gabriel eine bedeutende Wende in der Kohlepolitik hingelegt hat, war die Unsicherheit über diese Volatilität groß und die Schärfe einiger Nachfragen deutlicher spürbar.
Ich beantworte das alles. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich jetzt noch in der Entsorgungskommission bin oder im Untersuchungsausschuss. Aber
sagte Gabriel, um dann die Wogen zu glätten. 38 Milliarden Euro sollen die Energieversorger zurückgelegt haben, um mit diesem Geld die Endlagerung des Abfalls und den Rückbau der Anlagen zu finanzieren. Unklar ist, ob das Geld reicht, was passiert, wenn ein Unternehmen Insolvenz anmelden muss und ob die Konzerne das Geld wirklich haben. Derzeit reichen Rückstellungen, also auch die Absicherung beispielsweise durch Gebäude. Um diese Fragen zu beantworten, will das Ministerium bis zum September einen Stresstest durchführen.
Der soll klären, ist das Geld eigentlich da und in welcher Weise ist es angelegt und wie sicher ist es da?
Und Gabriel kündigte an, wenn es teurer wird, wenn die Kosten höher ausfallen, dann müssen die Konzerne Geld nachschießen. Doch die Opposition hat noch eine andere Befürchtung, die atompolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Silvia Kotting-Uhl.
Die Rückstellungen machen uns auch große Sorge. Also es ist natürlich völlig eindeutig und wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass die Energieversorger ein Interesse haben, diese Verpflichtungen zur Zahlung und zum Vorhalten der Gelder für Rückbau und Entsorgung, dass sie so versuchen, sich davor ein bisschen zu drücken.
Zum Beispiel durch Umstrukturierungen und Aufteilungen. Konzerne gründen Töchter, übertragen diesen die Lasten und sind, so die Sorgen vieler, fein raus, wenn es Nachforderungen gibt. Modell Bad Bank. Doch Gabriel kündigte an, dass sein Ministerium an einem entsprechenden Gesetz arbeite, um das zu verhindern.
Meine politische Meinung ist, dass wir die Verkleinerung oder die Möglichkeit der Verkleinerung des Haftungsvermögens vorher gesetzlich ausschließen müssen unter dieser Überschrift Eltern haften für ihre Kinder.
Vorher heißt schon bald, denn einzelne Unternehmen befinden sich schon in der Umstrukturierung. Und auch der Streit um die Zwischenlagerung spielte in der Kommission eine Rolle. Umweltministerin Barbara Hendricks, SPD, hatte vorgeschlagen, zurückgeholter Atommüll solle in Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Hessen und Bayern zwischengelagert werden. Die bayerische Landesregierung hatte heftig protestiert. Gabriel stärkte Hendricks den Rücken, Silvia Kotting-Uhl.
Ich habe aber durchaus den Eindruck, auch wenn Herr Gabriel versucht hat, es jetzt ein bisschen anders in den Raum zu stellen, dass Bayern überhaupt nicht bereit ist, sich seiner Verantwortung zu stellen. Und wenn das so bleibt, wenn Bayern sich weiterhin verweigert, dann fürchte ich auch um die weitere Zustimmung der anderen Länder, die sich bisher bereit erklärt haben.
In den kommenden Tagen soll mit den Ländern über Hendricks Konzept gesprochen werden, um eine Einigung zu erreichen. Beim Koalitionsgipfel habe der Vorschlag der Umweltministerin keine Rolle gespielt.
Der US-Geheimdienst NSA soll jahrelang weite Teile der Bundesregierung ausspioniert haben. Laut WikiLeaks waren darunter Spitzenbeamte und Minister aus dem Wirtschafts-, Finanz- und Agrarressort. Dokumente und zuordnbare Telefonlisten wurden dazu enthüllt. Das Kanzleramt bestellte den US-Botschafter ein. Aber was passiert nun weiter? Müssten die Vorwürfe jetzt nicht doch in einem förmlichen Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe geklärt werden? Es gibt Bundestagsabgeordnete, die genau das fordern. René Möller informiert.
Die neuen Enthüllungen im NSA-Skandal sorgen für Aufregung in Berlin. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums Hahn will, dass Generalbundesanwalt Range wieder ermittelt. Hahn sagte der Berliner Zeitung, alle Zusicherungen, dass nicht gegen Deutschland spioniert wird, sind offenbar falsch. Es gehe um knallharte politische Spionage, die sei nun mal strafbar. Deshalb müsse der Generalbundesanwalt sofort Ermittlungen aufnehmen. Es geht um neue Enthüllungen von WikiLeaks. Demnach waren 69 Telefonanschlüsse von deutschen Ministerien und von Regierungsmitgliedern abgehört worden. Außerdem gibt es neue Dokumente über das Abhören von Kanzlerin Merkel. Als Reaktion auf die neuen Enthüllungen hatte die Bundesregierung gestern bereits den US-Botschafter in Deutschland, Emmerson, zu einem Gespräch ins Kanzleramt gebeten. Generalbundesanwalt Range hatte Mitte Juni die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen US-Lauschangriff auf das Handy der Kanzlerin eingestellt. Sein Argument, der Vorwurf lasse sich nicht gerichtsfest beweisen. Das sieht jetzt offenbar anders aus.
Der Bundestag beschäftigt uns am Ende der Sendung nochmal. Er hat nämlich jetzt Sommerpause und ging die Sitzung heute etwas lockerer an. In Griechenland diskutieren und demonstrieren Befürworter und Gegner des Referendums zum weiteren Sparkurs des Landes. Regierungschef Tsipras wirbt weiter für das Nein. Unklar ist, wie es überhaupt nach dem Referendum am Sonntag weitergehen wird. Droht möglicherweise dann doch der Austritt aus der Eurozone? Es wäre der Präzedenzfall in Brüssel. Über die Stimmung in Griechenland informiert Reinhard Baumgarten.
Alexis Tsipras kämpft. Wieder ist er im griechischen Fernsehen aufgetreten. Wieder hat er die Wähler beschworen, am Sonntag mit Nein zu stimmen. Nein zu neuen Sparvorgaben der sogenannten Institutionen. Die jüngste Analyse des Internationalen Währungsfonds bestätige seine Position, dass die Schulden untragbar seien. Es sei deshalb sinnlos, weiter harte Ausgabenkürzungen bei Gehältern und Renten durchsetzen zu wollen, nur um die Kredite zu bedienen. Bei der Abstimmung übermorgen gehe es nicht um den Verbleib des Landes in der Eurozone, versicherte der Linkspolitiker seinen Bürgern. Diese sollten mit Nein gegen Ultimaten, Spaltung und Angst stimmen, forderte der bald 41-Jährige. Das Wahlvolk ist gespalten, doch die Zahl jener nimmt offenbar zu, die mit Ja und damit gegen die Wahlempfehlung der Syriza-Regierung stimmen wollen. Das werde nicht knapp, glaubt der Rentner Theodoros. Ich rechne mit 65 bis 70% Nein-Stimmen. Ich werde mit Nein stimmen. Sie hoffe auf Ja zum Wohle Griechenlands und nicht dieser Halbstarken, erklärt die Ladenbesitzerin Anna. Der Anführer der von Anna sogenannten Halbstarken ist Alexis Tsipras. Er hatte vorige Woche die Volksabstimmung für Sonntag angesetzt, weil er die Auflagen der Kreditgeber für weitere Finanzhilfen für unannehmbar hält. Die Kreditgeber warnen jedoch, nur wenn die Griechen mit Ja stimmten, gebe es Hoffnung auf eine rasche Einigung. Ohne weitere Finanzierung müsste Griechenland womöglich aus der Eurozone ausscheiden. Das ist die Würde, die sie uns versprochen haben, stellt die Rentnerin Mariana bitter fest. Sie steht im Zentrum Athens in einer langen Schlange, um 120 Euro ihres Geldes zu bekommen, für das sie hart gearbeitet habe. Bis gestern konnten wir noch machen, was wir für richtig hielten, heute nicht mehr. Andere Leute kümmern sich jetzt um unser Geld. Es ist unsere eigene Schuld, dass es so weit kommen musste, klagt der Rentner Theodaris Mirzas. Die Leute hier warten auf Peanuts. Wir leben in einem unsicheren Land. Was kann man da noch sagen? Es ist traurig, dass sie Griechenland so runtergebracht haben. Seit einer Woche überschlagen sich in Hellas die Ereignisse. Alexis Tsipras ist nervös. Der sicher geglaubte Sieg droht zum Kamikaze-Flug zu werden. Es werde knapp, prophezeit der Angestellte Nikos. Die meisten würden wohl gerne mit Nein stimmen, aber nach Schließung der Banken werden die Ja-Stimmen wohl eine knappe Mehrheit bekommen. Nach der Wahl könnte vor der Wahl sein. Je nach Ausgang könnte es schon bald Parlamentsneuwahlen geben. Die Probleme Griechenlands werden dadurch nicht gelöst.
Und soeben melden die Nachrichtenagenturen, dass das oberste Verwaltungsgericht in Athen das Referendum als verfassungsgemäß billigte. Zwei Privatpersonen hatten dagegen geklagt. Rebellenverbände haben nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte eine Großoffensive auf Aleppo gestartet. Es ist nach Damaskus die zweitgrößte Stadt Syriens. Sollte Aleppo im Westen des Landes, nahe der Grenze zum Libanon, in die Hände der Rebellen fallen, wäre es für das Assad-Regime ein herber Verlust. Denn es wird von der Hisbollah von dort aus seit Jahren militärisch unterstützt. Clemens Fehrenkotte berichtet.
In Aleppo sind die schwersten Kämpfe seit 3 Jahren zwischen dem Assad-Regime und Rebellenverbänden ausgebrochen. Auslöser war eine gestern begonnene Großoffensive, die von einem neuen Zusammenschluss 13 islamistischer Gruppierungen ausgeführt wird. Die regional auf Aleppo beschränkte Koalition nennt sich Ansar al-Sharia, Unterstützer des islamischen Rechts. Darunter befindet sich auch der syrische Al-Qaida-Ableger al-Nusra. Ziel sei es, die seit 2012 faktisch geteilte Stadt vollständig zu befreien. Der Westen wird von Assad-Einheiten beherrscht, der Osten von verschiedenen Rebellenverbänden. Seit gestern hätten die islamistischen Einheiten über hunderte von Granaten auf die westlichen Stadtviertel Aleppos abgefeuert. Dies teilte der Leiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdulrahman, mit. Die syrische Luftwaffe habe mutmaßliche Stellungen der Rebellenverbände bombardiert. Gegenüber dem arabischen Dienst der BBC sagte Abdulrahman am frühen Nachmittag: Die islamistischen Verbände sind nur zu den äußeren Rändern des Stadtviertels Al-Zahra vorgerückt, sonst weiter nichts. Unter den islamistischen Einheiten gibt es bis jetzt mehr als 25 Tote, einige von ihnen sind keine Syrer. Unter der Zivilbevölkerung habe es erhebliche Opfer gegeben, sagte der Leiter der als unabhängig und sehr zuverlässig geltenden syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte. 4 Zivilisten seien getötet, über 70 teilweise schwer verletzt worden. Die Rebellenverbände wollen einer gemeinsamen Erklärung zufolge nach einer möglichen Einnahme der von Assad-Truppen kontrollierten westlichen Stadtviertel die Scharia in ganz Aleppo anwenden, das islamische Recht. In einer Stellungnahme, die von den Rebellenverbänden stammen soll und gestern Abend auf YouTube veröffentlicht wurde, wird von einem gemeinsamen militärischen Operationszentrum der 13 islamistischen Einheiten gesprochen. Ein Kommandeur mit dem Namen Yassir Abdel Rashim nennt, während im Hintergrund heftiger Gefechtslärm zu hören ist, das Ziel der Großoffensive. Wir sind hier im Operationsraum für die Eroberung Aleppos. Wir erklären den Anfang der militärischen Operationen als Antwort auf die Massaker, die das Regime gegen die Einheimischen in Aleppo verübt hat. Wir werden nie aufhören, bis wir ganz Aleppo befreit haben werden. Allah sei mit uns. Ein ähnlicher Zusammenschluss verschiedener islamistischer Kampfeinheiten hatte vor wenigen Wochen Assad-treue Einheiten weitgehend aus der benachbarten Provinz Idlib vertreiben können. Ein Fall Aleppos wäre ein weiterer schwerer militärischer Verlust für Staatschef Bashar al-Assad.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es ist 20 vor 7. Die islamistische Terrorgruppe Boko Haram verübt seit 2009 immer wieder schwere Angriffe und Anschläge im Norden Nigerias. Mindestens 15.000 Menschen sind bereits gestorben. Vermutlich steckt Boko Haram auch hinter den jüngsten Anschlägen auf Dörfer und Moscheen im Nordosten Nigerias. Etwa 150 Menschen sollen dabei getötet worden sein. Einzelheiten von Alexander Göbel.
Mitten im muslimischen Fastenmonat Ramadan wird der Norden Nigerias von einer neuen Welle blutiger Anschläge erschüttert. Wie Augenzeugen berichten, rissen am Nachmittag zwei Selbstmordattentäterinnen in der Nähe der Stadt Maiduguri mehr als ein Dutzend Menschen mit in den Tod. Die eine auf einem Markt, die zweite an einem Militärkontrollpunkt. Außerdem sprengte sich ein junges Mädchen während des Freitagsgebets in einer Moschee in die Luft. Dabei starben nach Angaben von Bürgerwehren mindestens 12 Menschen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Terrorgruppe Boko Haram bei mehreren Angriffen auf Dörfer im Nordosten Nigerias mindestens 150 Menschen getötet hat. Über 100 Tote soll es am Mittwochabend allein in der Gemeinde Kukawa in der Nähe des Tschadsees gegeben haben. Augenzeugen berichten, Dutzende bewaffneter Kämpfer hätten nach dem Fastenbrechen mehrere Moscheen gestürmt, betende Männer und anschließend Frauen und Kinder getötet. Über 50 Menschen sollen bei zeitgleichen Angriffen in zwei Dörfern nahe der Stadt Monguno getötet worden sein, ebenfalls nicht weit vom Tschadsee entfernt. Übereinstimmend berichten Zeugen, dass die Angreifer stundenlang ungehindert morden konnten, die Armee sei nicht zu Hilfe gekommen und sei in der Region auch nicht stationiert gewesen. Dorfbewohner hatten vor möglichen Angriffen gewarnt. Es ist die schlimmste Anschlagsserie, seit Nigerias neuer Präsident Muhammadu Buhari Ende Mai sein Amt angetreten hat. Mit dem großen Versprechen, den Terror zu besiegen. In einer Fernsehansprache verurteilte Buhari die Gewalt als barbarisch und unmenschlich und betonte, es müsse nun schnell eine Koalition der Willigen gebildet werden, um gemeinsam mit den Nachbarstaaten gegen den islamistischen Terror vorzugehen. Die jüngsten Anschläge zeigen, Boko Haram ist wenig beeindruckt von Buharis Bemühen, den Antiterrorkampf härter zu führen als sein gescheiterter Vorgänger Goodluck Jonathan. Im Gegenteil, die Sicherheitslage hat sich weiter verschärft, seit Nigerias Armee vor kurzem gemeinsam mit Truppen aus Kamerun, Niger, Benin und Tschad eine multinationale Antiterroreinheit gebildet hat. Seitdem werden die Anschläge noch unberechenbarer. Die Islamisten tragen den Krieg immer häufiger auch in die Nachbarländer Nigerias, wie zuletzt mitten nach N'Djamena in die Hauptstadt des Tschad. Außerdem setzt Boko Haram noch häufiger junge Mädchen als Selbstmordattentäterinnen ein. Experten vermuten, dass für diese Attentate auch die Mädchen eingesetzt werden, die im letzten Jahr aus einer Schule im nordnigerianischen Chibok entführt wurden.
Leere Briefkästen, Schreiben, die innerhalb einer Stadt schon mal 10 Tage und länger unterwegs sind. Der Poststreik dauert nun schon fast 4 Wochen. Morgen könnte er vorbei sein, wenn, ja, wenn die Tarifverhandlungen, die heute zwischen Verdi und Post begonnen haben, zu einem guten Ende für alle Beteiligten kommen. Aus Bad Neuenahr berichtet Jörg Sauerwein.
Bei brütenden Außentemperaturen haben sich beide Verhandlungsseiten in Bad Neuenahr jetzt in die ersten Sondierungsgespräche zurückgezogen. Ausgerechnet ein Raum ohne Klimaanlage. Das sei ein guter Grund, möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen, scherzten Teilnehmer am Rande der Verhandlungen. Sowohl Post als auch Verdi geben sich zu Beginn optimistisch, dass bis Samstagabend eine Einigung erzielt werden könnte. Post-Personalvorstand Melanie Kreis.
Also ich bin sehr froh, dass wir heute hier zusammengekommen sind, um wieder in Verhandlungen einzusteigen. Ich habe immer gesagt, wir wollen eine Lösung am Verhandlungstisch. Und wir sind hier, um konstruktive Gespräche zu führen und die Dinge hoffentlich voranzubringen.
Und auch Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kocsis hofft auf konkrete Ergebnisse an diesem Wochenende.
Wir sind immerhin die 4. Woche in einem unbefristeten Streik. Der Druck ist auf beiden Seiten ziemlich hoch und das ist eigentlich immer eine ganz gute Situation, um zu versuchen, eine Lösung zu finden.
Mehr als 30.000 Postler haben auch während der Verhandlungen die Arbeit weiterhin niedergelegt. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 5,5% mehr Lohn und die 36-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Vor allem ging es in den vergangenen Monaten aber um die Auslagerung von Paketzustellern in Regionalgesellschaften. Über die will Verdi auch weiterhin sprechen. Allerdings relativiert Andrea Kocsis.
Für uns gibt es kein wichtigstes Thema in diesen Tarifverhandlungen. Die Beschäftigten wissen, dass wir die Arbeitszeitforderungen noch auf dem Tisch liegen vorliegen haben, die Lohnrunde. Dafür sind wir ja auch in einen Arbeitskampf gegangen. Und alle Themen, die drumherum sind, sind natürlich wichtig. Und wir glauben, dass wir es schaffen können, alle Themen zur Zufriedenheit unserer Mitglieder lösen zu können.
Verdi will keine Bedingungen an die Verhandlungen knüpfen. Die von der Gewerkschaft bisher geforderte Rückkehr der Paketzusteller in den Haustarif der Post werde es aber auf keinen Fall geben, machte Postpersonalchefin Melanie Kreis noch einmal deutlich. An diesem Punkt gebe es kein Zurück.
Also wir haben jetzt heute schon 6.500 Mitarbeiter in diesen Regionalgesellschaften, die dort zu Verdi-Tarifkonditionen beschäftigt werden, die dort ja auch alle freiwillig sind. Und aus unserer Sicht ist das kein Thema, das zu verhandeln ist.
Es muss also ein Kompromiss her, bei dem einerseits die Regionalgesellschaften bestehen bleiben können und den Verdi andererseits seinen Mitgliedern als Erfolg verkaufen kann. Keiner der Beteiligten rechnet hier mit einem schnellen Ende der Gespräche.
Nach dem Aufstieg der tiefe Fall. Früher verdiente Thomas Mittelhoff Millionen. Erst als Bertelsmann Vorstandsvorsitzender, dann als Investmentbanker und schließlich als Chef des Karstadt-Mutterkonzerns Arcandor. Die goldenen Zeiten sind lange vorbei. Er musste Privatinsolvenz anmelden und längst ist nicht klar, wie viel des früheren Vermögens möglicherweise verschoben wurden. Heute hat das Amtsgericht Bielefeld das Insolvenzverfahren eröffnet. Silvia Münstermann berichtet.
Thorsten Fuß befasst sich seit April mit den Vermögensverhältnissen des 62-jährigen Managers. Ende März hatte Mittelhoff selbst beim Bielefelder Amtsgericht Insolvenzantrag gestellt. Seitdem prüft Thorsten Fuß, ob genügend Geld vorhanden ist, um das Insolvenzverfahren durchzuführen.
Die Vermögensverhältnisse, die ich vorgefunden habe, waren und sind noch immer sehr komplex. Damit geht einher, dass der Ermittlungsaufwand, der insbesondere sehr weit in die Vergangenheit gerichtet ist, noch immer eine gewisse Größenordnung hat und auch unser weiteres Vorgehen, insbesondere im eröffneten Verfahren, prägen wird.
Die erste Voraussetzung ist erfüllt. Es gibt genug, um die Kosten des Insolvenzverfahrens zu decken. Jetzt können auch die Gläubiger von Thomas Mittelhoff ihre Ansprüche anmelden. Im Laufe des Verfahrens wird es dann darum gehen, wer wie viel bekommen kann. Als größte Gläubiger gelten das Bankhaus Saal Oppenheim und der Unternehmensberater Roland Berger. Insgesamt sollen es aber mehr als 50 Gläubiger sein. Sie verlangen von Thomas Mittelhoff mehr als 100 Millionen Euro. Im Zuge des Insolvenzverfahrens könnte auch die Bielefelder Mittelhoff-Villa unter den Hammer kommen. Zwar hatte der Ex-Manager versucht, sie auf seine Familie zu übertragen. Das Bielefelder Amtsgericht hatte Fuß aber ermächtigt, das Anwesen für das Insolvenzverfahren sicherzustellen.
Heute war die letzte Plenarsitzung im Deutschen Bundestag vor der Sommerpause. Schnell wurden noch ein paar Gesetze verabschiedet. Ansonsten ging man es heute ob der drückenden Hitze etwas lockerer an, wie Achim Wendler feststellte.
Das Krawattenbarometer zeigt deutlich, die Luft ist raus. Am Freitag lassen viele Abgeordnete es eh gern locker angehen. Aber dass sogar Thomas Oppermann, der Vorsitzende der SPD-Fraktion, auf die Krawatte verzichtet und den Hemdkragen offen lässt, das fällt schon auf. Angela Merkel wird freilich bestreiten, dass sie deshalb so leidenschaftlich mit Oppermann spricht. Jedenfalls spricht die Kanzlerin mit ihm, vorn in der Regierungsbank, nah beim Rednerpult. Und Merkel spricht so laut, dass Hans-Christian Ströbele von den Grünen,
Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen,
irgendwie durcheinander, also sich jedenfalls gestört fühlt und ins Stocken.
Es stimmt ja, dass wir alle hier im Saal nach
Frau Bundeskanzlerin, das muss sich auch anderswo erledigen lassen.
Interessiert das Thema offenbar wenig.
Naja, immerhin Reform des Verfassungsschutzes. Die Kanzlerin erschrickt nicht gerade, aber sie folgt der Mahnung von Bundestagspräsident Lammert und zieht sich zurück mit dem krawattenlosen Oppermann. Letzter Tagesordnungspunkt, ein Antrag der Linken zur Krankenversicherung. Die Bahn- und Flugzeugplätze für die Heimreise sind reserviert und wer weiß, wie lang die Sommerpause wirklich sein wird.
Ich wiederhole also meine frühere Empfehlung, schwimmen Sie nicht zu weit raus. Vielleicht wäre es auch zu überlegen, Kurzurlaube in Berlin in fußläufiger Entfernung zum Reichstagsgebäude für die diesjährige Sommerpause einzuplanen, um auf alle Eventualitäten gerüstet zu sein.
Ja, vielleicht Sondersitzung wegen Griechenland. Dann sollte Lammert aber darauf achten, dass er diese Sitzung nicht ausgerechnet dann ansetzt, wenn der Bundestag kein Computernetz hat. Das wird in der Sommerpause eine Woche ausfallen wegen der Hackerattacke.
Sommerpause im Bundestag. Soweit also das Echo des Tages. Einen schönen Sommerabend wünscht Ihnen Claudia Winnor.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.